Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Das Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse ist ein intensives Bibelstudium, das zur Verdeutlichung des prophetischen Wortes konzipiert worden ist. Dieses Buch setzt sich ausführlich mit einem für die Gemeinde noch nie dagewesenen Ereignis auseinander, mit der Entrückung. Gründlich untersucht Arno Fröse die biblischen Befunde, die dieses Thema betreffen, und zeigt auf, warum die Beschäftigung mit der Entrückung für uns heute wichtig ist. Es ist die unausweichliche Lehre von der Wiederkunft Jesu Christi, die uns gebietet, das Geheimnis der Entrückung zu erforschen. Hören Sie heute aus dem Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse die 17. Folge und damit den ersten Teil des 7. Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 7a. Danach wir, die wir leben. In 1. Thessalonicher 4, die Verse 16 bis 17 lesen wir: Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Was für eine große Ermutigung! Wir werden dem Herrn begegnen und dann für immer bei ihm sein. Das ist eine grundlegende Lehre der Heiligen Schrift. Jemand hat einmal gesagt, die Bibel kann in einem Wort zusammengefasst werden: Komm! Das sollte uns an die Einladung unseres Herrn erinnern. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Matthäus 11, Vers 28. Der vorletzte Vers in unserer Bibel lautet: Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Offenbarung 22, Vers 20. Wer seiner Einladung gefolgt ist, sehnt sich jetzt nach seinem Kommen, das in der ganzen Bibel immer wieder thematisiert wird. Seit fast 2000 Jahren sehnen sich Christen nach der in den Eingangsversen beschriebenen Erfahrung. Dieses einmalige Ereignis für die Gemeinde Jesu Christi hat noch nicht stattgefunden. Vor und während dieses Ereignisses, das ganz plötzlich und ohne Vorankündigung geschehen wird, werden die Medien nicht davon berichten. Kurz danach werden sie jedoch eine Erklärung dafür hervorzaubern. Schaut man sich die heutige Medienwelt und Unterhaltungsindustrie an, kann man sich gut vorstellen, dass sie keine Probleme damit haben werden. In einer Reihe von Romanen und Filmen wurde versucht, dieses prophezeite Verschwinden einer zuvor auserwählten Gruppe von Menschen zu erklären. Ein Buch beschreibt, wie Außerirdische auf die Erde kommen, um die zu beseitigen und umzuprogrammieren, die nicht mit dem neuen weltweiten System kooperieren. Derartige Vorstellungen nehmen in unserer Zeit leider mehr und mehr zu. Nach der Entrückung wird das Verschwinden von Millionen fanatischer, bibeltreuer Christen von den zurückgebliebenen Menschen nur allzu leicht akzeptiert werden. Es ist fraglich, ob den Medien bewusst wird, was wirklich geschehen ist. Da viele Bibelverse einen ungehemmten Abfall vom Glauben an den lebendigen Gott beschreiben. Geht man von den kurz aufeinanderfolgenden Ereignissen im Buch der Offenbarung aus, wird man die Wahrheit praktisch nicht mehr erkennen können und somit auch keine Buße tun. Die folgenden Verse aus Offenbarung 6, die Verse 15 und 16, machen deutlich, dass die zurückgebliebenen Menschen unbußfertig sein werden. Dort heißt es: Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge, und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, so dass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören, noch gehen können. Und sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Offenbarung 9, die Verse 20 und 21. Und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre, und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Offenbarung 16, Vers 11. Zwei Phasen seines Kommens. Einen weiteren wichtigen Vers finden wir in 2. Thessalonicher 2, Vers 1. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Dieser Vers fügt zwei Ereignisse zusammen: das Kommen unseres Herrn Jesus Christus und unsere Vereinigung mit ihm. Das Kommen Jesu Christi wird als der Tag des Christus bezeichnet. Gemeint ist nicht die Entrückung, sondern die Rückkehr des Herrn Jesus Christus auf die Erde. Die Gläubigen zur Zeit von Paulus wurden von falschen Lehrern verwirrt, die verkündeten, dass der Tag des Christus schon da ist. 2. Thessalonicher 2, Vers 2. Paulus stellt das richtig und schreibt in Vers 3, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Paulus sagt, der Antichrist muss vor dem Tag des Christus geoffenbart werden, nicht vor der Entrückung. Überraschend fragt er in Vers 5, denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Beachten Sie, dass Paulus die Reihenfolge der Ereignisse umkehrt und in den Versen 6 und 7 dann auf den Punkt kommt, und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Daher kann der Antichrist nicht geoffenbart werden, solange die Gemeinde auf der Erde ist. Der Heilige Geist, der für immer in den Gläubigen wohnt, muss aus dem Weg sein. Erst dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Vers 8. Er kommt zur von ihm festgesetzten Zeit. Wenn die Medien und Regierungsvertreter behaupten, dass das hemmende Element für eine globale Gesellschaft aus dem Weg geräumt ist, werden sie fast die Wahrheit sagen. Allerdings haben sie die Fakten umgekehrt. Die Erlösten werden mit dem Herrn vereint sein und die Verlorenen werden zurückbleiben, um sich nun voll und ganz von den Mächten der Finsternis täuschen zu lassen. Außerdem wird die Entrückung alle Prognostiker beschämen, die vergeblich versuchten, ein Datum für die Entrückung zu berechnen. Daher betonen wir die unbestreitbare Tatsache, dass es allein an dem Herrn liegt, wann er für seine Gläubigen kommt. Der Herr wird sich mit niemandem beraten, wann er vom Himmel herabkommt. Er ist nicht davon abhängig, wie wir die Erfüllung des prophetischen Wortes verstehen oder wie die Welt zur Gemeinde und zu Israel steht. Das Kommen des Herrn basiert einzig und allein auf seinem ewigen Vorsatz. So wie ich die Bibel verstehe, wird Israel ebenso überrascht sein wie der Rest der Welt. Dieses Element der Überraschung macht die Entrückung so aufregend. Wir wissen mit absoluter Sicherheit, dass sie stattfinden wird. Aber nicht wann. Eine Zusammenfassung. Bevor wir unser Studium fortsetzen, wollen wir noch einmal einige wichtige Punkte aus den vorangegangenen Kapiteln hervorheben. Es ist ein einmaliges Ereignis, dass der Herr selbst vom Himmel herabkommen wird. Bei einem anderen Anlass stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. 1. Mose 11, Vers 5. Aber diese Stelle sagt nicht ausdrücklich, dass der Herr selbst kam, um sich den Turm zu Babel und die Stadt anzusehen. Zu dieser Gelegenheit wollte der Herr sich überzeugen, dass sich die Menschen wirklich gegen seine Absichten richteten. Als Folge lesen wir: Und der Herr sprach, und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Vers 6. Um ihrem Vorhaben ein Ende zu setzen, beschloss er in Vers 7: Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Das Kommen des Herrn zur Entrückung verfolgt eine vollkommen andere Absicht. Er wird kommen, um seine bluterkaufte Braut in Empfang zu nehmen. Ich habe keinen Zweifel. Er kommt nicht, um unsere Sprachen zu verwirren, wie er es beim Turmbau zu Babel tat, sondern um uns zu vereinen, sodass wir einander perfekt verstehen werden, wenn wir in einer himmlischen Sprache kommunizieren. Auch die Stimme des Erzengels ist etwas, das es noch nie zuvor gab. An keiner anderen Stelle in der Schrift lesen wir, dass der Herr selbst vom Himmel herabkommt mit der Stimme des Erzengels. Des Weiteren sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es der Erzengel Michael ist, der die Kinder Israels verteidigt. Bei der Entrückung wird Israel seinen geistlichen Schutz verlieren und dem Feind ausgesetzt werden. Deshalb wird Michael sich für das Volk einsetzen. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Daniel 12, Vers 1a. Die Posaune Gottes ist ein weiteres einmaliges Ereignis. Wir haben erfahren, dass sie nicht mit anderen Posaunen in der Bibel verwechselt werden darf. Da es die letzte Posaune Gottes ist, haben wir die Frage nach der ersten Posaune Gottes gestellt. Die Antwort haben wir in 2. Mose 19, die Verse 16 bis 19 gefunden, wo deutlich wird, dass die Posaune identisch ist mit der Stimme Gottes. Diese war so laut, dass das Volk im Lager den Klang nicht ertragen konnte. Das veranschaulicht, dass sie in ihrem sündigen Zustand nicht in der Lage waren, sich dem lebendigen Gott zuzuwenden, während er mit ihnen redete. Dass die Toten in Christus zuerst auferstehen werden, ist nur natürlich, weil sie länger auf das Kommen des Herrn gewartet haben. Wir müssen verstehen, dass diese Aussage nicht für alle gestorbenen Menschen gilt, sondern nur für jene, die in Christus gestorben sind. Zwei Arten von Toten. Erstens, Menschen, die ohne Glauben sterben. Mehr als 700 Jahre vor der Geburt Christi sprach Jesaja von den Menschen, die ohne Glauben an das stellvertretende Opfer starben, das in der Fülle der Zeit durch Jesus, den Sohn Gottes, vollbracht werden sollte. Jesaja 26. Wer den Glauben an Gottes prophezeite Erlösung zurückwies, wurde in Vers 14 folgendermaßen beschrieben: Tote werden nicht wieder lebendig, Schatten stehen nicht wieder auf. Darum hast du sie heimgesucht und ausgerottet und jede Erinnerung an sie ausgetilgt. Für jene, die Gottes Sühneopfer ablehnen, bleibt keine Hoffnung. Sie sind für immer verloren. Die Bibel stellt ihnen keine zweite Chance in Aussicht. Die römisch-katholische Kirche lehrt die Existenz des Fegefeuers, das Sünder reinigen und für den Himmel bereit machen soll. Doch das Wort Gottes verspricht so etwas nicht. Zweitens, Menschen, die im Glauben leben. Die zweite Art von Toten sind solche, die im Glauben gelebt haben. In Vers 19 heißt es: Aber deine Toten werden leben, auch mein Leichnam, sie werden auferstehen. Wacht auf und jubelt, ihr Bewohner des Staubes, denn dein Tau ist ein Morgentau, und die Erde wird die Toten wiedergeben. Hier sehen wir einen deutlichen Gegensatz zwischen den Toten, die nicht wieder lebendig werden, Vers 14, und den Toten, die leben werden, Vers 19. Prophetisch gesehen ist es ein Bild von der Entrückung, bei der die Toten in Christus zuerst auferstehen werden. 1. Thessalonicher 4, Vers 18 zeigt deutlich, dass die Entrückung von Anfang an die Hoffnung der Gemeinde war. So tröstet nun einander mit diesen Worten. In all den Jahrhunderten hat das Wissen, dass Christus in jedem Augenblick zurückkommen könnte, die Gläubigen im Herrn getröstet. Denken Sie an die Menschen, die in Zeiten der Verfolgung so viel Schreckliches durchmachen mussten, vor allem unter der Herrschaft Roms und später seitens der römischen Kirche. Gläubige, die zum Tode verurteilt wurden und sich darauf vorbereiteten, zogen ihre Kraft aus dem Wissen, dass Jesus zu jeder Zeit kommen könnte. Das war ein wirklicher Trost für sie. Die erste Entrückung eines lebenden Menschen. In der mit Abraham beginnenden Stammbaumauflistung lesen wir in 1. Mose 5, die Verse 22 bis 24. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methuselah gezeugt hatte, und zeugte Söhne und Töchter, und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Was für ein Zeugnis! Zweimal lesen wir, dass Henoch mit Gott wandelte. Auf Henoch werden wir in diesem Kapitel später noch zurückkommen. Prophetisch gesehen erinnert uns das an Epheser 2, Vers 6. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. In Philipper 3, Vers 20 lesen wir außerdem, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Luther übersetzt den ersten Teil des Verses so, unser Wandel aber ist im Himmel. Die Luther-Übersetzung von 1912. Als wiedergeborene Kinder Gottes sind wir bereits geistlich verwandelt und somit laut des eben genannten Verses schon in seiner Gegenwart. Wir dürfen nie die grundlegende biblische Tatsache unterschätzen, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Römer 8, Vers 11 sagt, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das bezieht sich auf lebende Gläubige. Im Grunde sind wir tot in Sünden und Vergehungen. Aber wenn wir in Christus sind, sind wir auch mit ihm gestorben. Wie Römer 6, Vers 6 sagt, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Unser Körper ist nur das Gefäß, in dem der Geist Gottes wohnt. Die Gemeinde dient als Gerüst. Für das ungeübte Auge mag eine Baustelle wie das reinste Chaos aussehen. In der ersten Bauphase wird das Grundstück normalerweise eingezäunt. Später, wenn das eigentliche Gebäude hochgezogen wird, verhüllt ein Gerüst einen Großteil der Bauarbeiten, was das Projekt noch schlimmer aussehen lässt. Ist das Gebäude aber erst einmal fertig, wird das Gerüst wieder entfernt, der Schutt entsorgt und Landschaftsgärtner pflanzen Sträucher, Bäume, Blumen und Rasen auf dem Gelände an. Nun erkennt man den wahren Zweck der infrastrukturellen Bemühungen, die im Zusammenhang mit dem Projekt standen, und kann die Schönheit des neuen Gebäudes genießen. Das soll als Bild dienen für die Absicht hinter der organisatorischen Infrastruktur der Gemeinde, ob es nun die Gebäude einer örtlichen Gemeinde, Missionsgesellschaften, Gemeindehauptsitze oder etwas anderes ist. Eigentlich alle Organisationen sind vorübergehender Natur und enthalten nur die wahre Gemeinde Jesu Christi. Wir wissen bereits, dass die Gemeinde ausschließlich aus wiedergeborenen Gläubigen besteht. Im Augenblick der Entrückung werden alle Dinge zurückgelassen. Einschließlich unserer hochentwickelten Infrastrukturen, Gebäude, technischen Geräte und elektronischen Spielereien. Nur die Gläubigen werden entrückt. Dieses Bild sollte uns auch darauf aufmerksam machen, dass unser Fleisch und Blut, in dem der Heilige Geist während unserer kurzen Lebenszeit wohnt, nicht zählt. Unser Körper, der äußere Mensch, wird vergehen. Er muss weggetan werden. Unser innerer Mensch, der durch die Wiedergeburt geschaffen wurde, ist wichtig. Das hilft uns zu verstehen, was Paulus in Römer 8, Vers 13 schrieb. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Diese Tatsache mag schwer zu akzeptieren sein, aber im Grunde ist unser Körper tot. Jetzt frage ich Sie, sind Sie mit Christus gestorben? Haben Sie das Kreuz für sich persönlich angenommen? Wenn Sie mit Ja antworten, sind Sie in der Lage, zu jeder Zeit ein Christus-ähnliches Leben zu führen. Wenn Sie von jemandem gekränkt werden, schmerzt es Sie nicht. Wenn Sie beleidigt werden, macht es Ihnen nichts aus. Wenn Ihnen große Ungerechtigkeit zugefügt wird, schadet es Ihnen nicht, weil Sie das Kreuz angenommen haben und nicht mehr für sich selbst leben. Sie sind tot in Christus. Gehen Sie mal in eine Leichenhalle und versuchen Sie, einen Toten zu beleidigen. Sie werden keine Verteidigung, keinen Angriff, keine Reaktion erleben, weil die Person tot ist. Tote verteidigen sich nicht. Der Teufel, der Vater der Lüge, hat diese einfache biblische Lehre ins Gegenteil verkehrt. Er sagt, Sie müssen erkennen, dass Sie etwas wert sind. Sie müssen Ihr Selbstwertgefühl stärken und sich für wichtig halten. Wenn Sie von jemandem beleidigt werden, dann verteidigen Sie sich bis zum Äußersten und schützen Sie Ihren guten Namen. Antichristentum. Das ist typisch für die Haltung des Antichristen. 2. Thessalonicher 2, Vers 4 sagt, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Daniel beschreibt den Antichristen in Daniel 11, Vers 36 mit den folgenden Worten. Und der König wird tun, was ihm beliebt, und wird sich erheben und groß tun gegen jeglichen Gott, und er wird gegen den Gott der Götter unerhörte Worte ausstoßen. Nur wenn wir geistlich wachsam sind, können wir die antichristlichen Methoden in der heutigen Gemeinde deutlich wahrnehmen. Das Evangelium des Antichristen wird auf der ganzen Welt mit großem Erfolg gepredigt. 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 4 beschreibt treffend die Christenheit in der Endzeit. Wir lesen dort, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Menschen ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Überall auf der Welt wird uns von der Kanzel gepredigt, dass wir uns selbst lieben sollen. Aber die Bibel bezeichnet Menschen, die sich selbst lieben, eindeutig als Antichristen. In seinem Brief an seinen geistlichen Sohn Timotheus beendet der Apostel Paulus seine Beschreibung von Antichristen mit den Worten in Vers 5, Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Die Gemeinschaft seiner Leiden. Was ist diese Kraft, die sie verleugnen? Es ist nichts anderes als die Macht, Sünden zu vergeben und die Kraft, die uns zu einem heiligen Leben in der Gegenwart Gottes befähigt. Welche Kraft verleugnen sie? Die Kraft des kostbaren Blutes Jesu, das die Sünden des größten Sünders reinigt und diesen Menschen makellos vor den Thron des Vaters stellt. Es ist dieselbe Kraft, die den Apostel Paulus dieses Gebet sprechen ließ, in Philipper 3, Vers 10, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Dieser Wunsch steht im Gegensatz zum Trend unserer Zeit. Paulus betet im Grunde, in die Gemeinschaft seiner Leiden aufgenommen zu werden. Wer möchte schon leiden? Bestimmt niemand. Unsere Gemeindebriefe sind voller Gebetsanliegen für Kranke. Warum? Weil keiner von uns leiden will. Es ist entgegen unserer Natur, denn wir wollen unser Fleisch verwöhnen und unserem Ego dienen. Ich möchte hier nicht falsch verstanden werden. Mehr als je zuvor müssen wir füreinander beten. Gläubige sollten zur Gemeinde kommen und darum bitten, dass für sie gebetet wird. Allerdings darf ein solches Gebet nicht dem geistlichen Aufbau einer Gemeinde im Weg stehen. Paulus bat den Herrn dreimal, ihn von einem nicht namentlich genannten körperlichen Leiden zu befreien. Das war und ist ganz normal. Doch die Antwort auf sein Gebet entsprach nicht seiner Bitte. Dennoch akzeptierte er sie: Lass dir an meiner Gnade genügen. 2. Korinther 12, Vers 9. Als Paulus darum bat, an der Gemeinschaft seiner Leiden teilzuhaben, war das ein viel größerer Wunsch. Er sorgte sich nicht länger um seinen Körper, sondern wollte dem Herrn nahe sein. Die größten Kämpfe in der heutigen Welt sind nicht gegen Politiker oder solch abscheuliches Verhalten wie Homosexualität, Abtreibung oder Kriminalität. Der wichtigste Kampf wird in Galater 5, Vers 17 beschrieben. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wer gewinnt diesen Kampf in ihrem Leben? Würden wir die biblische Lehre, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, richtig begreifen, würden wir Paulus' Gebet besser verstehen. Unser Fleisch ist nie zufrieden und wird immer unter dem Fluch der Sünde bleiben. Deshalb müssen wir unseren Körper mit all seinen Begierden, Gewohnheiten und Leidenschaften der Führung des Heiligen Geistes unterstellen. Die Bibel sagt in Galater 5, Vers 16: Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch »Das Geheimnis der Entrückung« von Arno Fröse hörten Sie soeben die 17. Folge mit dem ersten Teil des 7. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole: Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole: www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.